Ich versuche seit Jahren durchzusetzen, aber ich habe ja keine Macht, dass hier nicht über Fußball gesprochen wird, nicht über, also Fußball, aber dieser Herr Hucker und auch der Herr Lochthofen durchbrechen das regelmäßig. Und auch heute hat Herr Lochthofen das wieder als Thema vorgeschlagen. Zum Glück sitzt jemand neben mir, der sich mit Fußball auskennt. Hallo Herr Lochthofen, ich grüße Sie.
Ich grüße Sie. Sie sprechen wohl von dem fulminanten Sieg von Rot-Weiß 6-2, wie eine Regionalzeitung hier in Thüringen heute auf Seite 1 aufmacht. Ja. Das ist schon bemerkenswert, nur wissen die meisten Menschen in Thüringen gar nicht, in welcher Liga Rot-Weiß spielt, auch wenn es interessant ist, was die da machen im Augenblick. Aber das sollte jetzt nur ein bisschen die Runde auflockern, damit es ihnen nicht so schwer fällt, über die Weltmeisterschaft zu reden.
Dennoch, ist denn die Frontseite in ganz Thüringen gleich? Wissen Sie das? Also haben alle auch in Sommer da und in sonst wo, in Artern stand jetzt der RWE-Sieg auf der Frontseite von der Thüringer Allgemein?
Ich bin jetzt nicht mit allen Ausgaben vertraut, aber ich gehe mal davon aus, da, sag ich mal, spät abends der Fußball in Katar nicht mitzunehmen war. Das heißt, das Resultat kriegen die einfach nicht mit, weil jetzt die Druckerei nicht mehr in Erfurt liegt, sondern irgendwo weit, weit weg von hier, hunderte Kilometer. Da kriegen die vieles natürlich nicht mit, aber die Teilausgaben, vielleicht hat ja in Ostthüringen jemand für die OTZ was mitbekommen. Das heißt, die Gera können durchaus vielleicht das Ergebnis haben. Das wäre ja ein Grund für sie, vielleicht nach Gera wiederzuziehen.
Ich meine, es wäre ja auch schwierig, den Sieg von Rot-Weiß Erfurt in Ostthüringen zu verkaufen.
Ja, Jena ist eigentlich ja auf die Jahre gesehen durchaus eine solide Mannschaft für Thüringer Verhältnisse, aber läuft im Augenblick nicht so gut. Lange Zeit war ja Meuselwitz der Hoffnungsträger des Thüringer Fußballs. Aber jetzt diese Kombination Trainer, Vater, Vater als Hintergrund, als Manager und der Junge von ihm als Trainer und die Mannschaft, das ist schon interessant. Man merkt ja auch, dass im Stadion in Erfurt ein paar Leute mehr hingehen wieder, trotzdem das Wetter ja nicht so doll ist. Also es ist, könnte schon was Spannendes werden und auch eine Geschichte, vielleicht auf kleinere Größe, so wie in Leipzig, also ein Magnat nimmt sich der Fußballgegend an und natürlich nicht so die Millionen, wie man das vielleicht in Salzburg mit Red Bull hatte. Aber wenigstens ein Schub, ein interessanter und vielleicht steigen sie ja dann tatsächlich in eine Liga auf, die deutschlandweit wenigstens wahrgenommen wird.
Herr Lochthofen, wir müssen ein bisschen aufpassen, wenn wir jetzt länger über Fußball sprechen, dann sinkt der Kopf von Carsten Rose komplett aufs Mischpult und dann kann es passieren, dass Knöpfe gedrückt werden und die den Sendungsbetrieb stören.
Naja, er muss schon damit leben. Ich gehe mal fest davon aus, wenn Deutschland tatsächlich, hier sind ja noch ein paar Unwägbarkeiten nach dem 1-1 gegen Spanien, was durchaus eine solide Leistung war. Ich vermute mal, Herr Rose, haben Sie gestern überhaupt nicht geschaut?
Nein, absolut nicht.
Sie sind ja fast wie so ein chinesischer KP-Führer, sag ich mal. Prinzipiell und dann aber auch keinste Art und Weise. Nein, ich glaube als Journalist, ob ich mir nun Fußball wünsche oder vielleicht, ich habe selbst Basketball und Tischtennis gespielt, interessiert mich natürlich auch, aber man muss natürlich schon sehen, das, was die Mehrheit ihrer Zuhörer macht, das muss man schon im Auge haben. Ich kaufe auch nach wie vor, ich mache jetzt mal keine Schleichwerbung und sage es einfach so, bei Aldi ein, weil ich glaube, da treffen sich sehr viele einfache Leute und das muss man sich genau ansehen, dazu gehört man ja auch letztlich.
Aber was ist denn mit dem WM-Boykott? Hat er keine guten Gründe?
Das ist eine richtige Geschichte, dass man sich damit auseinandergesetzt hat, aber typisch deutsch, dass man sozusagen bis zum Ende, sage ich fast chinesisch, durchziehen möchte die ganze Geschichte. Dann hätte man höchstwahrscheinlich nicht hinfahren dürfen oder zumindest, sage ich mal, in dem Augenblick, wo der Deutsche Fußballbund sich von Infantino hintergangen fühlte, weil man nicht die Binde tragen durfte, als geschlossene Veranstaltung wegfahren. Das trauen sie sich nicht. Das heißt, es entsteht eine Situation der Doppelmoral. Auf der einen Seite moralisiert man rum, auf der anderen Seite spielt man mit. Und ich glaube, wenn Deutschland tatsächlich, rechnerisch ist, sieht es ja ganz gut aus, in die nächste Runde kommt und möglicherweise sich dann auch, sage ich mal, steigert, dann wird das hier auch trotzdem ein Fußballfieber werden, auch in der Vorweihnachtszeit. Das nützt nichts. Es gibt genug Fußballfans und Fußballverrückte in diesem Land, die das gerne sehen möchten. Ich erinnere nur daran, ich habe das mal als junger Mensch in Ihrem Alter, Frau Herr Klemann,
vielen Dank an der Stelle.
Ich war Volontär bei der Zeitung Das Volk in Erfurt, damals noch
in Großteil. Ich bin tatsächlich in so einem Volontäralter, genau.
Ja. Und ich bin damals getrampt, wir wollten nach Polen trampen mit einem anderen Volontär zusammen und wir sind in Berlin gelandet. Das war gerade der Tag des entscheidenden Spiels Deutschland gegen die DDR und die DDR hatte gewonnen an diesem Abend. Und interessant war, in so einer typischen Berliner Kneipe hatten wir das verfolgt, wie das geteilt war, das Publikum. Ein Teil jubelte über das DDR-Tor, ein Teil war damals schon mit geteilten Berlin ganz anderer Meinung und schaute finster rein, dass das so gelaufen war. Das heißt also, es gibt immer mal Situationen, man verliert und dann wird dann noch ein Weltmeister draus, wie das damals mit den Westdeutschen passiert ist.
So, jetzt muss ich auch eine Fußballgeschichte erzählen, jetzt reicht es mir völlig. Ich war mit Herrn Klemann in England, genau gesagt in London, und da war Fußball-Weltmeisterschaft, die Engländer sind rausgeflogen und die deutsche Mannschaft hat gespielt, wir wollten uns ein Spiel im Pub angucken und wollten sehr undeutsch wirken, dass wir nicht auf die Fresse kriegen und haben uns nicht miteinander gesprochen, damit ja keiner mitkriegt, dass wir Deutsche sind, gehen raus rauchen und da kommt einer, ein Engländer, und fragt uns, can you explain me the name Schweinsteiger? Also wir sollten irgendwie erklären, was das Wort Schweinsteiger bedeutet. Er wollte uns also vorführen. So, und dann hat Herr Klemann hat das in seinem guten Englisch erklärt. Ich habe es praktisch gespielt. Also ich habe es so pantomimisch gespielt. Und dann hat die ganze Meute, wo er stand, natürlich laut gelacht. Also wir haben uns so zum Affen gemacht, wussten es aber auch so. Das war jetzt meine Geschichte.
Aber Sie haben trotzdem mitbekommen, dass wir Deutsche sind. Ja, ja, na klar.
Die wussten, die haben mitbekommen, dass wir Deutsche sind. Und
alles klar. So, Fußball, ich denke mal, wir schauen uns das an. Die nächste Runde am Donnerstag, rein rechnerisch kann es ja auch noch mal schief gehen, aber ich gehe jetzt mal davon aus, das Ding holen sie schon noch. Also die Spanier müssen sich schon sehr dumm anstellen, so wie die Deutschen, und gegen die Japaner verlieren. Aber das tun sie höchstwahrscheinlich nicht, nachdem sie wissen, dass die Japaner nicht so schlecht sind. Also insofern, das Land steigert sich dann, die Temperatur wird steigen, ja, also in dem Augenblick, wo man weiterkommt.
Menschen sollen in Würde leben und dazu brauchen sie natürlich Geld und es geht immer um die Frage, welche Rolle spielt Arbeit und welchen Wert hat Arbeit? Die Care-Arbeit, Kinder zu erziehen, sich um Ältere zu kümmern, überhaupt soziale, also die wichtige Arbeit, die wird nicht so geschätzt. Kann das sein in diesem Land?
Ja, das ist nach wie vor. Darüber haben wir uns ja schon sehr oft unterhalten. Sie spielen jetzt aufs Bürgergeld an. Mhm. Es ist richtig eigentlich die Entscheidung getroffen worden, erst einmal den Mindestlohn hochzusetzen. Das heißt, der Druck in der Arbeitswelt steigt, die Leute vernünftig zu bezahlen. Wir merken ja auch, die billig bezahlte Arbeit nimmt langsam ab. Das ist ein Prozess, das ist damals unter Schröder ziemlich entwickelt worden und das hat viele Menschen erfasst, das geht langsam zurück. Aber da haben wir gleich sogar noch ein anderes Thema dazu, das jetzt im Augenblick auch hochkocht, wenn es um die schnellere Einbürgerung von Menschen geht. Wir haben ein Dilemma, wir überaltern zu schnell, es gehen zu viele Menschen in Rente nach langer Arbeitszeit, das ist vollkommen richtig und verdient. Aber jetzt haben wir fast überall Arbeitskräftemangel und ich glaube, diese zwei Geschichten, das Bürgergeld und der Arbeitskräftemangel, verändern die Arbeitswelt zunehmend. Und die Arbeitgeber und natürlich auch ihre Lobbyisten in der Politik versuchen das zu verhindern. Insofern haben wir schon im Vorfeld, als wir über das Bürgergeld gesprochen haben, die 60.000 zum Beispiel, die werden nicht bleiben. Da wird man sich in der Mitte irgendwie treffen. Und ich glaube, mit 40.000 werden sich sogar Rot-Rot-Grün heimlich freuen darüber. Sie hätten bestimmt mit 30 oder mit 25.000 auch die ganze Sache genommen. Also es ist ein kleiner, langsamer Prozess in die richtige Richtung. Und am Horizont tut sich ja schon was ganz anderes auf. Also wenn Sie jetzt mal 10 Jahre vorausschauen in Deutschland, wenn die Entwicklung so weitergeht, und das sieht hier jetzt so aus, dann werden Sie nicht nur ein paar hunderttausend Arbeitskräfte, Facharbeiter haben, die Ihnen fehlen, sondern im Jahr, ich glaube 35, also in knapp 10 Jahren, 7 Millionen.
Herr Lochdorf, ich sehe bloß noch nicht ganz
den... Dann ist die Frage, ob man überhaupt mal einen Lehrer kriegt, der vielleicht irgendwie in die Schule geht. Noch eine ganz andere, weil wir diskutieren das immer heute partiell. Da gibt's was nicht, da gibt's was nicht. Wenn man die Pflegekräfte schlecht bezahlt, dann wird es gar keine mehr geben. Es sei denn, man holt aus dem Ausland viel mehr Menschen. Und das ist die nächste Debatte, wie schnell, wie attraktiv sind wir denn? Die anderen sind auch attraktiv. Die Franzosen, die Engländer, die Amerikaner, alle schauen, dass sie die klugen Köpfe dieser Welt zu sich holen. Und da ist Deutschland, glaube ich, ziemlich weit hinten. Wir sind mit der Sprache nicht so doll. Deutsch lernen ist nicht ganz einfach. Und wenn du aus Deutschland raustrittst, brauchst du schon nicht mehr. Du brauchst dort Englisch. Das heißt, allein schon dies ist ein Manko für uns alle. Weil viele von denen, die etwas leisten, Englisch können, aber nicht Deutsch. Also ich will nur sagen, wir diskutieren zu sehr klein-klein das Ganze. Warum fehlen uns die Lehrer? Weil insgesamt überall die Menschen fehlen. Das ist ja nicht nur in Thüringen so. Das ist so eine Diskussion hier zwischen Opposition und Koalition und der Regierung. Aber es ist ja im Nachbarland Hessen genauso, in Sachsen genauso. Das heißt also, es ist so klein nicht zu lösen. Da müssen wir grundsätzlich ran.
Ich habe aber in meiner naiven Jugendlichkeit immer noch nicht den Zusammenhang verstanden zwischen den Reformen, wenn es denn welche sind, des Bürgergelds und dem Fachkräftemangel.
Sie müssen die gesamte soziale Schicht attraktiver machen insgesamt. Das heißt also, Sie müssen dafür sorgen, dass Arbeit sich lohnt und mehr verdient und darüber hinaus die Menschen, die eventuell mal straucheln, also in einer Situation sind, die sie so nicht vorausgesehen haben, die Mehrheit derjenigen, die heute Hartz IV bekommen und dann das Bürgergeld bekommen werden, was übrigens vor allem die SPD freut, dann ist das mal wieder ein Stück zwischen ihr und der Hartz IV, diese ungeliebten Reform, die die SPD fast zerstört hat dazwischen. Also man möchte ja auch ein bisschen Etikettenschwindel an dieser Stelle. Aber insgesamt muss das Land in diesem Bereich attraktiver werden. Das heißt also, die Stabilität, die Soziale im Auge haben, aber gleichzeitig auch dafür sorgen, dass die vielen Langzeitarbeitslosen, 3/4 derer, die Hartz IV beziehen, sind ja Langzeitarbeitslose, dass die in Arbeit kommen zum Teil, weil sie natürlich vieles vorausbringen, mitbringen, was andere, die vielleicht zuwandern, nicht sofort haben, zum Beispiel Sprachkenntnisse. Da muss man einfach mehr fördern und das soll ja mit dem Bürgergeld, wenn ich es richtig verstehe, auch passieren.
Aber helfen dabei Sanktionen, die jetzt gleich wieder zu Beginn greifen können? Also motivationspsychologisch sehe ich das anders oder zumindest problematisch.
Die Sanktionen sind für Ideologen auf den beiden Seiten sehr ganz wichtig, also für die Konservativ-Rechten, aber auch für die Linken. Die einen möchten sie anschaffen, die anderen möchten sie haben. Die Sanktionen betreffen einen ganz kleinen Bruchteil und diskreditieren natürlich einen Teil derer, die unverschuldet in die Situation gekommen sind. Die meisten haben damit nichts zu tun. Es sind nur 3%, also 97% der heutigen Hartz-IV-Empfänger und künftigen Bürgergeldempfänger haben mit Sanktionen überhaupt nichts zu tun. Die verhalten sich regelkonform, sie bemühen sich, Arbeit zu finden. Es geht manchmal natürlich, wenn du 4 Kinder hast und eine Frau und die soll in 3 Schichten arbeiten oder 2 Schichten arbeiten und alleinstehend ist, dann geht das einfach nicht. Das heißt, man muss ja auch flexibler werden. Ich glaube, der Wille ist da, zunehmend, sage ich mal, vernünftiger an dieser Stelle aufzutreten, dass die Ideologen auf beiden Ebenen natürlich sich an dieser Stelle ereifern. Das ist eine alte Geschichte, aber ich hoffe, wir finden zum Pragmatismus zurück, was nicht nur für uns gut ist. Schauen Sie in China, die gehen ideologisch vor und haben jetzt zunehmende Proteste an der Backe. Das heißt also, überall, wo die Ideologen am Ruder sind, und das ist, gibt es sehnsüchtige Wünsche bei uns hier in Deutschland, dass die auch wieder rankommen, wie in Amerika. Die lange Zeit des Pragmatismus von Angela Merkel, das hat viele gestört, die ideologisch motiviert sind. Und genauso ist es beim Bürgergeld. Diese Sanktionen sind ein Randthema.
Aber die Ideologie, nämlich eine neoliberale, die findet sich ja durchaus in den Gesetzestexten wieder, der bisherigen Hartz-IV-Gesetzgebung. Und die findet sich ja auch in den Formulierungen wieder, da sind wir wieder beim Thema Menschenwürde, in den Formulierungen wieder, denen sich halt irgendwie die auch die 97% derer, die eigentlich keine Sanktionen bekommen, trotzdem wiederfinden, weil ja so ein bisschen auch so Rechtsgrundsätze in der Handhabung ja umgekehrt wurden. Ne? Man hat ja häufig auch in den Formulierungen der Anschreiben den Eindruck, Menschen sind erstmal grundsätzlich des Verdachts des Sozialbetrugs ausgesetzt und müssen sich gegen diesen erwehren. Also so ein bisschen so eine Umkehrung wie im Strafrecht, wo ja erstmal eine Unschuldsvermutung gilt.
Das ist eine Kultur, die gibt es seit langem in diesem Land und es ist nur ein langsamer Fortschritt zu vermerken an dieser Stelle. Das Bürgergeld als solches ist ja schon mal ein Versuch in die Richtung zu gehen. Nur wir sind eine Konsensgesellschaft, das ist richtig. Also das heißt also, es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Und ich hoffe zumindest, dass so etwas nicht dazu dient, wie es in anderen Gesellschaften ist, die Gesellschaft so weit zu spalten, dass sie miteinander unversöhnbar sind, wie in Amerika. Dass im Prinzip auch kein Kompromiss mehr, der ganz vernünftig ist, mehr möglich ist. Das heißt, wir haben das Gegenteil bewiesen. Merz hat vorher getönt, ich würde mal sagen, seine Empathie gegenüber armen Menschen hält sich in Grenzen aufgrund einfach seines sozialen Status und den er auch eher auslebt. Er zeigt sich auch als Macher und als Großgeldverdiener in der Öffentlichkeit. Das heißt an dieser Stelle, dass man auf einen halbwegs vernünftigen Konsens das Ganze reduziert und aus 60.000 Schonvermögen 40.000 werden, die meisten, also ich würde mal sagen 98% der Bürgergeldempfänger gar nicht haben. Das ist auch nur ein Randthema. Aber natürlich setzt sich so eine Lösung, Problemlösung aus vielen kleinen Schritten voraus. Und ich glaube schon, dass Deutschland, wir schauen es mal von außen drauf, ein Land ist, in dem es ja in sozialen Fragen weit mehr Konsens gibt als in den meisten Ländern um uns herum. Selbst in der Schweiz, nicht in der Reichen.
Kommen wir mal zu Russland und zu dem furchtbaren Krieg. Wenn immer von Terror geredet wird, das kann man ja auch inflationär benutzen. Ab wann ist denn irgendetwas im Krieg Terror? Denn komischerweise folgen ja Kriege auch nach gewissen Regeln, was absurd klingt, aber es ist so, oder?
Ja, wobei diese Regeln natürlich immer vom Stärkeren ausgelegt werden. Das heißt, wenn man im Sicherheitsrat sitzt und eine Vetostimme hat, besorgt man dafür, dass keine der Resolutionen bindend sind gegenüber einem Land wie Russland. Oder umgedreht, die Amerikaner haben das natürlich genauso genutzt, oder die Chinesen, mit Blick auch auf die Konflikte, die sie haben.
Ich rede vom internationalen Kriegsrecht, was ja eine...
Ja, das ist richtig. Ich glaube, im Augenblick nähern sich die Russen mit hoher Geschwindigkeit der Situation, dass sie als Terrorstaat, egal ob sie nun Veto einlegen oder nicht einlegen, eingestuft werden. Sie verfolgen ja, nachdem sie militärisch ja nicht vorankommen, sondern eher auf dem Rückzug sind, jetzt das Ziel, die Zivilbevölkerung so weit zu terrorisieren mit Angriffen auf die Energie und die Infrastruktur, damit man sie aus dem Land treibt. Das ist natürlich auch ein Krieg direkt wieder gegen uns. Ich habe ja von Anfang an gesagt, der Putin verfolgt ja von vornherein nicht nur das Ziel, die Ukraine zu unterjochen, sondern natürlich auch sehr schwer Europa zu schädigen. Ja. Und diese Angriffe sind schon, insofern verstehe ich auch das Europäische Parlament, auch wenn diese Resolution keine konkreten Auswirkungen hat auf das Verhältnis zu Russland. Aber die Festlegung, dass Russland ein Land ist, das Terrorismus unterstützt, die kann an der Stelle nicht angezweifelt werden, weil diese Art der Kriegsführung, indem man nicht mit Militärs gegen Militärs stehen, sondern eindeutig die Zivilbevölkerung Ziel dieser Dinge ist, da würde ich sagen, ja, Russland nähert sich immer mehr einer Situation, wo es sehr, sehr schwer sein wird, in die zivilisierte Welt den Weg wieder zurückfinden, selbst wenn Putin nicht mehr da ist. Aber im Augenblick sieht er ja so aus, als ob er sich sogar scheinbar unter Menschen traut. Er hat jetzt angebliche Soldatenmütter begrüßt, die höchstwahrscheinlich die Hand verlesen waren, weil das die sogar mit Orden und all den anderen Uniformen da drin saßen. Das heißt, er hat schon ein bisschen Angst vor seiner eigenen Bevölkerung, dass das zu weit geht, aber noch ist es nicht so weit. Also insofern richtig, dass man da Druck erhöht und es ist Terror.
Kommen wir mal nach Thüringen, denn da geht das Leben ja auch weiter und auch das Politische natürlich. Es gibt eine Minderheitsregierung. Alles, was sich die Regierung oder die Koalition ausdenkt, muss sie mit der CDU abstimmen. Jetzt gibt es den Gezerre um den Haushalt, wo der Spielraum ja eh nicht sehr groß ist. Es gibt so viele Pflichtaufgaben und Dinge, die erledigt werden müssen. Ist das ist das noch Politik oder ist es schon würdelos?
Das ist die Folge der Entscheidung des Wählers. Das heißt, der Wähler hat Mist gebaut. Darüber haben wir uns ausgiebig unterhalten nach der Wahl. Das heißt, er in einem Teil, ein Teil ist vernünftig, aber ein Viertel, sage ich mal, macht Dinge, wo man sagt, ja, das führt Thüringen nicht weiter, sondern macht es schlechter, wovon wiederum extremistische Parteien auch leben, von Angst, von Konflikten, von Schüren der Angst. Interessant ist ja, die wirtschaftliche Lage ist ja deutlich besser als das, was da erzählt wird. Also wenn Sie die statistischen Angaben nehmen, die Rezession ist offensichtlich nicht so stark. Die Wirtschaftswachstum, die Auftragsbücher bei den Unternehmen sind nach wie vor voll. Das heißt, die gemalte Katastrophe ist eine erdachte und die reale ist bei weitem nicht so schwer, weil Deutschland ein Staat ist, der viel stärker die sozialen Probleme abdeckt, auch mit der Energiepreisbremse und so weiter. Nur Thüringen hat eine Minderheitsregierung. Ich erinnere Sie, Herr Rose, an unsere Debatten. Sie waren ja dem Ganzen gar nicht so... standen dem gar nicht so negativ gegenüber. Sagen, naja, da müssen sich ja mal alle bemühen, einen Konsens zu finden. Nein, ich glaube, diese Varianten von Minderheitsregierungen und alles, was nicht eine klare Verteilung von Opposition und Regierung darstellt, ist nicht gut für ein Land. Und insofern hat Thüringen, der Wähler aber in erster Richtung, diese Situation herbeigeführt. Und insofern, sage ich jetzt mal, ist es sehr schwer für die CDU, sage ich mal, in der Situation irgendwie zwischen Opposition und Mitregieren einen Weg zu finden. Sie ist ja schon drittstärkste Partei und muss immer rechnen damit, dass sie abgestraft wird. An dieser Stelle glaube ich trotzdem, dass die Parteien, sowohl die Koalition als auch die CDU und in kleinerem Maße FDP, die halte ich für im Augenblick nicht für mitregierungsfähig in keinster Weise, dass man miteinander einen Konsens findet. Die Wähler, das ist meine Erfahrung einfach aus vielen Jahren politischer Arbeit, auch als Journalist, tolerieren Streiten nicht. Das heißt also, der Wunsch, sich da zu profilieren, das ist ein innerparteilicher, da klatschen vielleicht ein paar von dieser Fraktion, mal von dir, aber in der Summe werden der Regierungschef, also Dr. Ramelow, und auch der Oppositionsführer voll verantwortlich dafür gemacht, wenn es Stagnation gibt, wenn die Unternehmen nicht sicher planen können für das Jahr 23 mit Aufträgen des Landes. Das ist ein grober Fehler, das sollte man wirklich bedenken. Man wird dafür die Rechnung präsentiert bekommen.
Sagt Sergei Lochthofen. Wir hören uns nächste Woche wieder, Herr Lochthofen. Ich wünsche Ihnen bis dahin eine gute Zeit.
China vergessen und hatten eine wunderbare Überschrift in einer Regionalzeitung. Russen spüren die Sanktionen kaum. Ich hab zuerst gedacht, dass der Herr Höcke einen Gastbeitrag in der größten Thüringer Zeitung geschrieben hat. Das ist Wunschdenken von Leuten. Und wenn die ein Reporter nur in Moskau in eine Edelboutique-Straße geht und schaut, was es dort gibt und wer dort einkauft, nämlich die Kinderchen von den Oligarchen und die Millionäre vom Lande, der hat keine Ahnung von Russland, denn Moskau ist nicht Russland, nur 80% ist da draußen Wildnis und den Menschen geht es sehr schlecht, wenn sie die statistischen Angaben, die offiziell sind, für die letzte Woche ausgegeben sind, allein die Autoindustrie ist um die Hälfte eingebrochen, Holz um 20% Produktion, das heißt, das ganze Land stöhnt unter diesem Krieg, es ist Unsinn zu behaupten, einfach Unsinn zu behaupten, dass die Russen die Sanktionen nicht spüren. Aber darüber können wir das nächste Mal unterhalten. Es ärgert mich nur, wenn solche Sachen in dieser unreflektierten Form plötzlich den Leuten begegnen und die dann bei der Montagsdemo sagen, ja, hier hat sogar in der Zeitung gestanden. Na klar, es hat Unsinn in der Zeitung gestanden.
Sagt Sergei Lochthofen. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Montag. Tschüss.
Ja, ich freue mich. Tschüss.